Hier nicht viele Worte über mich. Ich habe drei Kinder, Teenager, 15, 13, 11. Schwierig, immer noch schwierig. Bin nicht so ein guter Vater momentan. Als Berufsarchitekt leidenschaftlich unterwegs und auch gerne in der Gemeinde tätig, auch beim Predigen. Ich habe euch ein ganz komisches Thema heute mitgebracht. Kannst mal die Folie schalten. Ich habe mich das getraut, weil ich euch kenne. Oder ihr mich kennt. Das ist fast ein bisschen wichtiger bei diesem Thema. Und die Folie kommt nicht? Will sie nicht kommen? Was? Aufgehängt. Dann erzähle ich eine Geschichte. Es kommt ein Jüngling zu einem Rabbi und er hat die Frage. Er sagt, Rabbi, ich habe den Wunsch, ewig zu leben. Kennst du das? Ich habe den Wunsch, ewig zu leben. Und der Rabbi sagt, das ist einfach. Da musst du heiraten. Ja, warum muss ich dann heiraten? Werde ich dann ewig leben? Nein, nein, aber der Wunsch wird verschwinden, glaub mir. Ja? Also, heute sprechen wir über dieses Thema Fremdgehen. Wir sprechen über Treue und eben Untreue in der Ehe. Und das ist ein bisschen ein heißes Eisen, ich weiß das, aber sei gnädig mit dem Schweizer. Ja? Mich beschäftigt das Thema schon sehr lange und ich darf hier bezeugen, dass ich nicht eigene Erfahrungen gemacht habe auf dem Gebiet. Da bin ich froh und dankbar. Aber ich hätte schon viele Erfahrungen machen können, ganz ehrlich. Die Versuchung, die war da und die ist da. Es ist auch immer wieder bei mir ein Thema in der Seelsorge, dass Leute kommen und auf diesem Gebiet traurige Erfahrungen gemacht haben. Es ist ein Thema der heutigen Zeit. Und ich denke, es ist nicht gut, wenn wir einfach nicht über solche Sachen sprechen und damit eben ein heißes Eisen aus diesen Themen machen. Die Verführung ist da, die Boulevardpresse ist voll davon und ich denke, nächste Folie, ich denke, die bekannteste Fremdgeh-Plattform ist diese da, wenn sie dann käme. Ja, seht ihr dann, wenn sie kommt. Die haben so eine Werbespruch, gönn dir eine Affäre. Ich meine, wie krass ist denn das? Große Plakate in der Schweiz, gönn dir eine Affäre. Und es ist auch so in meinem Umfeld, da kriege ich eine SMS von einem Freund, der ist beinahe 50, und er schreibt mir, lieber Dan, ich kann nicht zum Training kommen, ich liege mit einer 17-Jährigen im Bett. Unglaublich. In meinem Umfeld. Und dann nützt es doch nicht, dass ich so durch die Welt gehe, die Augen zumache und sage, man sieht mich nicht. Es gibt's nicht. Es ist einfach da. Und nicht nur die Medien haben dieses Thema für sich gepachtet, auch Gott spricht zu uns über dieses Thema. Und er hat uns so Skandalgeschichten in, oh, da ist sie ja, unglaublich, oder? Unglaublich. Dann hat er so Skandalgeschichten uns hinterlassen in der Bibel und er wischt sie ja nicht unter den Teppich. Da ist dieser David und die Bathseba, wahrscheinlich die bekannteste Geschichte. Und der, vom David heißt es ja, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, und trotzdem ist ihm dieser Fehler passiert. Und gut ist eben, dass Gott darüber spricht und nicht einfach sagt, dieses Thema gibt's nicht bei ihm. Er möchte uns ja immer ein erfülltes Leben schenken. Er möchte uns heilen. Er möchte uns Befreiung geben, auch wenn Sachen nicht gut waren im Leben. Und er hat uns ganz, ganz eindrücklich drei Kapitel hinterlassen in der Bibel. Das ist aus den Sprüchen, Kapitel 5 bis 7. Und die wollen wir ansehen. Wir schauen aber nur Kapitel 5 an, wegen der Zeit. Und wir folgen durch die Verse dieses Kapitels. Also, es steht da, mein Sohn oder meine Tochter, höre aufmerksam auf die Weisheit, die ich dich lehre. Öffne dich für die Einsicht, die ich dir vermittle, damit du besonnen handelst und vernünftig redest. Darum sprechen wir heute Morgen darüber, damit wir besonnen handeln können. Nächste Folie. Also zuerst möchte ich euch aufzeigen, was Gott sich eigentlich ausgedacht hat mit diesem Mann und mit dieser Frau. Ja, mit Treue, mit der Sexualität. Ich meine, Gott hat Frau und Mann ja geschaffen als sexuelle Wesen. Er hat das alles erfunden. Ich sage immer, die Sexualität ist Gottes geniale, genitale Idee. Oder? Er ist der Erfinder von dem. Er findet das alles gut. Er findet Sex gut, Erotik gut, Liebe gut. Er hat das gemacht. Dieses Knistern zwischen Mann und Frau, das ist was Gutes. Das hat er erschaffen. Und in der Bibel gibt es einen Mann, der ist absoluter Fan von der Sexualität. Ich bin auch ein Fan übrigens, ich finde das super. Und er ist ein Fan, er hat ein ganzes Buch geschrieben, das Buch Hohelied, der Salomo. Und dort drin ist so schön, wie beschrieben wird, wie ein Mann eine Frau beschreibt. Und das lese ich euch jetzt vor, mute ich euch zu, steht in der Bibel. Wie schön bist du, meine Freundin. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Taube. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Sie sind schön geschwungen. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die auf grünen Wiesen weiden. Das hast du sicher auch schon gedacht, dass du Brüste gesehen hast, so wie junge Rehe, die da rumspringen. So lustige Sprache, die da im Text vorkommt, oder? Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land breitet, will ich zum Myrrenberg kommen, zum Hügel, der nach Weihrauch duftet. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin, kein Makel ist an dir. Natürlich eine andere Wortwahl, als wir das heute brauchen, oder? Meine Frau hätte wahrscheinlich nicht so Verständnis, wenn ich ihre Taubengefiederaugen besingen würde, würde sie nicht so verstehen. Da sage ich lieber, dein Körper gleicht deiner kurvigen Bugatti oder so, oder? Mit dem kann ich was anfangen, oder? Ist ja klar. Aber es ist schön, wie der Mann die Frau da beschreibt als einen wunderbaren Garten. Ich finde das ein so schönes Bild. Es ist ein Garten, den es zu entdecken gibt. Und er will unbedingt zu diesem Garten. Das zieht ihn dahin. Es ist wirklich ein schönes Bild. Und dann beschreibt auch die Frau den Mann. Und jetzt wird es ein bisschen kantiger. Ja, ist nicht mehr so die Rundungen und das Weiche. Es wird kantig. Mein Liebster ist schön und kräftig. Unter Tausenden ist keiner so wie er. Seine Lippen leuchten wie rote Lilien. Sie sind benetzt mit Myrrhenöl. Seine Arme sind wie Goldbarren, mit Türkisteinen verziert. Sein Leib gleicht einer Statue aus Elfenbein, über und über mit Saphiren bedeckt. Seine Beine sind wie Alabastersäulen, die auf goldigem Sockel stehen. Eindrucksvoll wie der Libanon ist seine Gestalt, stattlich wie mächtige Zedern. Seine Küsse sind zärtlich, alles an ihm ist wunderschön. Ja, wie eine mächtige Zeder. Ich habe heute meine Alabastersäulen da in die Hosen gesteckt, extra für euch. Männlichkeit, oder? Wie es die Bibel beschreibt. Und es ist sehr interessant, wo in der Bibel steht, dass die Frau beschrieben wird als diesen schönen, vielfältigen Garten, den es eben zu entdecken gibt, mit vielen erogenen Zonen auch, oder? Ist da der Mann beschrieben einfach so als mächtige Zeder. Voll von Testosteron, oder? Eine erogene Zone, auch klar. Männer möchten am liebsten in diesen Garten gepflanzt werden. Das ist so, das ist gut so, das ist ganz normal. Und weil die Sexualität etwas ganz Intimes ist, schützt Gott eben diese Sexualität mit dem Rahmen oder mit diesem Zaun der verbindlichen Ehe. Er gibt einen schützenden Rahmen rundum durch diesen Garten. Und das ist eben die verbindliche Ehe. Und es kann schon sein, dass sich über die Jahre jemand Zutritt verschafft hat in deinen Garten und dich verletzt hat oder was auch immer. Jemand, der nicht das Recht hatte, da einzudringen. Niemand hat Recht auf deine eigene Sexualität. Das entscheidest du selbst. Und ich weiß vor allem von Frauen, die gerade auf diesem Gebiet sehr stark verletzt wurden in ihrem Leben. Da denken sie, dieser Mann, der hat Interesse an mir, der findet mich toll, der möchte mit mir das Leben verbringen. Und dann wachen sie auf und merken, der wollte nur das eine. So wie die Ärzte das singen, Männer sind Schweine, sie wollen nur das eine. Und da sind Sachen geschehen in deinem Leben, die du nicht wolltest, die nicht gut waren. Und da möchte ich dir bei diesem Bild vom Garten zu bleiben zusprechen. Da ist die Jesus, wo durch deinen Garten geht, der wieder aufrichtet, was so zertrampelt wurde im Leben, was kaputt gemacht wurde. Er schneidet auch weg, was nicht dahin gehört. Und er kann wieder Wiederherstellung geben, dass der Garten wieder aufblüht. Was für ein schönes Bild. Also, eine gesunde, lustvolle, experimentelle Sexualität ist voll und ganz das, was Gott sich ausgedacht hat für Mann und Frau. Er hat gesagt, alles in der Schöpfung ist sehr gut. Auch das. Und er gibt aber einen geschützten Rahmen, die Ehe, und es ist auch ein Teil einer gesunden Ehe. Nächste Folie. Warum zerstört man jetzt eigentlich die von Gott vorgesehene Treue in der Ehe? Warum eigentlich ist das ein Problem bei Mann und Frau? Warum gehen sie fremd, haben eine Affäre? Und ist es so, dass das Gras tatsächlich grüner wächst außerhalb von diesem Zaun? Ist das so? Da erzählt eine Frau, ich zitiere, eine wahre Geschichte. 17 Jahre bin ich verheiratet. 3 Kinder, ein äußerst volles und durchgeplantes Leben. Mein Mann war Pastor einer Gemeinde und ich unterstützte ihn, war für die Kinder da und hatte kaum Zeit für mich. Mitten in meiner Geschäftigkeit kam ein junger Mann in unsere Gemeinde. Er schenkte mir Trost und ließ mich zu Wort kommen. Er war der Einzige. Und danach sehnte ich mich so sehr. Nach und nach ließ ich meine Abwehr sinken und wollte immer mehr davon. Mittagessen mit dem jungen Mann, intensiver E-Mail-Kontakt. Es war ja nur eine Freundschaft. Mit der Zeit wurde die Affäre auch sexuell. Für mich ging es nicht um Sex. Es war mehr die Flucht aus einem extrem geschäftig getriebenen äußeren Leben, das mich bestimmte. Glaub mir, das ist kein Einzelfall. Leider auch in unserer Kirche, in der ETG Bachenbühlach. Es ist kein Einzelfall. Und es gibt dann so Statistiken, die man lesen kann, warum Frauen und Männer fremdgehen, und alle sagen eigentlich das Gleiche. Ich möchte euch das kurz zeigen, nächste Folie. Die 3 häufigsten Punkte bei Männern sind Abenteuerlust, One-Night-Stand, die Gelegenheit beim Schopf packen, so meistens verbunden natürlich mit Alkohol. 2. Sexuelle Erfüllung. Ich bekomme nicht genug von dem, was ich gerne hätte oder nicht, was ich mir wünsche. Und das 3. ist interessant, Aufmerksamkeit. Ich fühle mich von der anderen Person wieder ernst genommen, geschmeichelt. Da fragt mich wieder jemand, Dan, wie geht's dir? Also nicht, wie läuft's im Geschäft? Wie geht's in der Kirche? Sondern, wie geht's dir ganz persönlich? Wie geht's dir als Mann? Und was ich auch oft höre von Männern, ist eigentlich das, dass sie sagen, das ständige Nörgeln meiner Frau geht mir so auf den Wecker. Das höre ich viel. Und jetzt kann ich endlich mal meinen Lieblingsvers bringen aus der Bibel, auch aus den Sprüchen, wo es heißt, eine nörgelnde Frau ist wie ein tropfendes Dach. Hast du das Bild? Tropf. Tropf. Tropf, Tropf. 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 Geht einem schon auf den Wecker, nicht? Also wir haben unser Dach geflickt zu Hause. Einer meiner Lieblingsverse. Eine nörgelnde Frau ist wie ein tropfendes Dach. Flickt euer Dach, das ist wichtig. Ist echt nervend. Bei den Frauen, nächste Folie, ist es erstaunlicherweise ganz ähnlich. Einfach in der umgekehrten Reihenfolge. Das ist Aufmerksamkeit zuerst. Oder ich muss immer geben. Ich muss alles machen und niemand sieht es. Weißt du, wenn wir Männer unsere Frauen vernachlässigen, wenn wir immer ihnen langsam alles abschieben, weil wir sind ja so beschäftigt, oder? Wir haben so viel zu tun im Büro und auch in der Kirche haben wir immer so viel zu tun, dann sage ich dir, da gibt es immer solche Frauenversteher, die irgendwo rumlungern und dann unseren Frauen Aufmerksamkeit schenken. Das 2. ist Abenteuerlust, auch, hat mich erstaunt, mehr im Sinn der Romantik, aber das sagt die Statistik. Und das 3. ist ungestillte, unzufriedenes Sexualleben. Also, diese Gewinne erhofft man sich, wenn man eine Affäre hat, und wie wird sie auch mehr oder weniger bekommen? Aufmerksamkeit, neues Abenteuer, sexuelle Erfüllung. Und ich weiß schon, dass oft auch Identitätsprobleme dem zugrunde liegen, mangelnde Zuneigung der Eltern oder nicht erlebt, dass Eltern zärtlich waren miteinander, patriarchalische Erziehung, all das kann sein. Aber man kann nicht immer den Eltern Schuld geben, man muss das aufbereiten, aufarbeiten, professionell Hilfe entgegennehmen. Das ist heute nicht das Thema. Nächste Folie. Kurzfristig scheint es so auf der Hand zu liegen. Du meinst, endlich glücklich zu werden. Kurzfristig funktioniert's. Und jetzt lesen wir mal weiter in unserem Bibeltext. Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig. Und was sie sagt, ist glatter als Öl. Hast du da auch ein Bild? Jemand, der dir süße Komplimente macht. Der sieht, ah, du warst beim Friseur. Der dich wieder wahrnimmt. Der merkt, der hat jetzt coole Schuhe an. Nicht mal Schnürsenkel hat's drin. Habt ihr es gesehen? Das sind Architektenschuhe, oder? Ja, jemand, der dich wieder sieht. Über all die Jahre. Süße Komplimente. Aber jetzt lesen wir weiter im Text. Dann heißt's, doch letzten Endes schmecken sie bitter wie Galle. Sie ist gefährlich wie ein beidseitig geschärftes Schwert. Also verletzend wird das sein. Es wird dich verletzen. Sie steigt hinab in den Tod. Ihre Schritte führen direkt ins Totenreich. Ihre Wege sind so wirr und verschlungen, dass du von der Bahn des Lebens abkommst, ohne es zu merken. Und Vers 9. Du verlierst deine Ehre und ein grausamer Gegner richtet alles zugrunde, was du in vielen Jahren aufgebaut hast. Also kurzfristig kannst du tatsächlich deine Bedürfnisse stillen. Ja, im Moment, wenn du den Kopf verlierst, wirst du es nicht mal merken, dass du langfristig alles aufs Spiel setzt. Bitter wie Galle heißt es. Verletztes Herz. Schiefe, verworrene Lebensbahn. Verlorene Ehre, liebe Männer. Verlorene Ehre. Alles, was du in dir in den letzten im Leben aufgebaut hast, einfach kaputt. Sag mal ganz ehrlich, an welche Amtsdaten von USA-Präsident Bill Clinton kannst du dich noch erinnern? Waren schon gute Sachen dabei. Es bleibt die Lewinsky-Affäre, oder nicht? Also wenn du ganz nüchtern eine Gewinn- und Verlustrechnung machst, wie ein Buchhalter, dann muss ich dir sagen, ein Seitensprung, eine Affäre, wird ein Verlust sein. Ganz nüchtern. Du kommst ja auch irgendwann wieder nach Hause. Was sagst du dann deiner Frau, wenn sie dich fragt, wie war dein Tag? Wie war deine Geschäftsreise? Das sind heftige Momente in so einem Fall. Kurzfristige Erfüllung in ein Abenteuer, aber wenn ich langfristig weiterdenke, eine Katastrophe. Ich möchte das einfach so mitgeben, dass du das verinnerlichst, solange du noch einen kühlen Kopf hast, oder? Deshalb sprechen wir jetzt darüber. Nächste Folie. Was, wenn du den Kopf verloren hast? Was, wenn es passiert ist? Dem David ist es passiert, anderen ist es passiert, auch anderen in unserer Gemeinde. Was soll ich dann tun? Und die Bibel, die ist sowas von konträr zur heutigen Gesellschaft. Wenn du das ins Internet eingibst, dann kriegst du Verheimlichung, Tipps und Tricks, was du alles machen musst. Aber Gott sagt klipp und klar, es gibt nur einen Weg. Nicht vertuschen, ans Licht damit. Erkenne deine Schuld, bekenne sie und sie wird dir vergeben. Und das ist ja dieser ganz bekannte Bibelvers. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gut, lassen wir nochmals diese Pastorenfrau zu uns sprechen. Immer wieder hörte ich eine innere Stimme sagen, das bist doch nicht du. Ich wusste, das Ganze musste aufhören, also bat ich den jungen Mann, die Stadt zu verlassen. Ich wollte keinerlei Kontakt mehr mit ihm haben und weiterleben, als sei nichts geschehen. Ich hatte nicht vor, irgendjemandem davon zu erzählen, aber Gott ließ nicht locker. Immer wieder spürte ich, dass ich es meinem Mann beichten sollte. Gott sagt, dass wir ihm unsere Sünden bekennen müssen. Aber Jakobus schreibt auch, Jakobus 5, dass wir unsere Sünden gegenseitig bekennen müssen. Dann kann Gott uns heilen. Es ist so. Ohne Bekennen gibt es keine Vergebung. Und ohne Vergebung gibt es auch keine Befreiung. Und alles andere macht dich krank auf die lange Zeit. Es macht depressiv. Auch da spricht Gott darüber im Psalm 32 und 51. Da spricht David über seinen Bußschmerz, über wie er das verdrängt hat. Da steht, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt und Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Depressiv, oder? Ich verlor jede Kraft an Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Ich denke da an eine Freundin von mir, die auch so eine Affäre hatte. Das hat sie fast aufgefressen, sage ich euch. Also dieses Organisationstalent, wie du da alles aneinander vorbeibringst, dieses ständige Lügen, das nicht auffliegen. Und dann wurde sie auch noch schwanger. Und dann die Frage, ja, was ist jetzt? Kann ich das meinem Mann unterjubeln oder im Geheimen abtreiben oder was auch immer, alles dann kommt? Irgendwie wie bei David. Oder? Eine Abwärtsspirale, das hat so beim Flirt angefangen, beim Augenzwinkern und endet beim Tod vom ersten Kind. Auch in meiner Geschichte. In dieser Geschichte. Und dieser Frau ging es nicht mehr gut, sage ich euch. Schuldgefühle, depressive Stimmung. Und ich habe ihr geraten, sag es deinem Mann. Sag es deinem Mann, wie schlimm es auch ist. Und da hat sie sich durchgerungen und hat das gemacht. Was denkt ihr? Und jetzt? Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Das ging so runter ins tiefe Tal. Das war ganz, ganz schwierig. Viele Tränen, viele Gespräche, Seelsorge, Eheberatung, viel Geduld, viel auch Vergebungsbereitschaft brauchte es von der anderen Seite. Ein langer Weg. Und heute ist dieses Pärchen glücklich zusammen. Zwei Kinder, sie sind versöhnt und ja, sie haben Narben. Und die schmerzen manchmal. Und wie man als Betrogener umgeht, damit das eine andere Geschichte, eine andere Predigt. Wir bleiben beim Bekennen. Es gab auch in meiner Ehe eine Zeit, die war nicht so prickelnd. Ich habe eigentlich meiner Frau gesagt, ich erzähle nichts von uns. So richtig, außer das. Das darf ich erzählen, ich möchte es euch auch erzählen. In dieser Zeit sind wir so irgendwie wie auseinandergedriftet, wie zwei Boote, die du nicht zusammenbindest. Oder? Die gehen einfach auseinander, da gibt es keinen Sturm. Aber das gibt es so, die gehen einfach so auseinander. Und das war bei uns so. Und genau in dieser Zeit ist mir eine sehr hübsche Frau begegnet. Die wurde von Tag zu Tag hübscher, irgendwie. Und die hat mir so zugehört. Die hat mir Wertschätzung gegeben. Die fand alles gut, was ich gemacht habe. So mit großen Augen hat sie mir zugehört. Und ich weiß nicht, das sind so Gefühle aufgekommen in mir. Ich habe sie ein bisschen länger angeguckt als normal. Ich suchte den Kontakt irgendwie. Und was ich gemerkt habe, was da mit mir passiert, da habe ich es meiner Frau erzählt. Und natürlich habe ich mich geschämt. Oder? Es war mir auch peinlich, aber ich habe ihr das erzählt. Und das Gute ist, sind zwei Sachen passiert. Das erste ist, kaum habe ich es erzählt, ist die ganze Kraft vorbei gewesen, was von dieser Frau ausging. Die hat nichts falsch gemacht. Aber es war keine Kraft mehr da. Es war am Licht. Und das viel Bessere ist, dass ich meiner Frau sagen konnte, was ich eigentlich vermisse in unserer Beziehung. Dass ich froh bin, wenn sie mich als ihren Prinzen behandelt, als ihren Held, ja, und sie meine Prinzessin ist. Dass ich froh bin, wenn sie mir zuhört, dass sie mich gut findet, oder? Ich brauche das. Und das war so heilsam. Es geht ums Erkennen, es geht ums auch Bekennen, das Benennen. Und da geht es, dass Vergebung zugesprochen wird und Wiederherstellung, dass wir das auch erfahren. Vielleicht denken wir noch kurz an die Ehebrecherin, die uns in Johannes 8 begegnet. Da ist sie angeklagt von der Gesellschaft. Sie stellen sie an den Pranger, sie beleidigen sie, sie demütigen sie, sie wollen sie sogar töten. Und dann kommt dieser weltbekannte Satz, wo Jesus dazu tritt und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Weißt du, das ist ja der gleiche Jesus, der zu den Ehemännern sagt, wenn ihr eine Frau mit den Augen begehrt, habt ihr schon die Ehe gebrochen. Kannst du dann noch einen Stein werfen? Und alle gehen. Alle gehen weg. Und dann ist dieser Moment der Seelsorge, wo Jesus und diese Frau alleine da sind. Der Moment der Befreiung. Und es steht da, er richtete sich auf, Jesus. Wo sind sie geblieben, fragt er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Ja, und er geht vielleicht so einige Schritte weg, dreht sich nochmals um und dann sagt er, aber mach es nicht mehr. Mach das in Zukunft nicht mehr. Es ist nicht gut für deinen Garten, für deine Seele. Es zertrampelt deinen Garten. Mach das nicht mehr. Jesus ist nicht der, der verurteilt. Er ist der, der die Hand entgegenstreckt. Und er streckt sie dir mitten ins Herz. Und dann heilt er. Das ist unser Jesus. Und dafür ist Seelsorge da, auch Beichte ist für das da, damit wir Sündenvergebung auch einander zusprechen können. Nächste Folie. Und jetzt möchte ich ein bisschen positiver aufhören. Ja? Was tun, dass es nicht passiert? Ich denke, man muss da ein bisschen positiv aufhören, mit Affären dicht. Ja, lesen wir weiter. Nun aber, ihr Söhne, Vers 7, hört auf mich und schlagt nicht in den Wind, was ich euch sage. Geh diese Frau oder geh diesem Mann aus dem Weg. Komm bloß nicht in die Nähe ihrer oder seiner Haustür. Ja, bei Verführung oder bei diesem Thema gibt es nur eins. Nein, nein, aus dem Weg gehen, kein Flirt. Nein, einfach nein. Geh weg von dieser Haustür. Aber was, wenn dann die Augen so auf Reisen gehen? Denk mal an Eva im Garten. Da hat es 1000 Früchte und sie sieht plötzlich nur noch die eine. Die Augen werden länger, die Hände werden länger, das Säuseln der Schlange im Ohr. Und was ist da für eine Katastrophe daraus entstanden? Ist doch verrückt. Es braucht ein Nein, es braucht ein Weggehen aus der Gefahrenzone. Das ist einfach so, Punkt. Und trotzdem mache ich jetzt eine Klammer und bitte versteht mich nicht falsch. Manchmal ist es gut, wenn man weiß, warum man Nein sagt. Manchmal ist es gut, wenn man ein Gedankenspiel macht. Und das geht vielleicht nur, wenn man ein bisschen älter ist, wenn man ein bisschen reifer ist, sonst sollte man es nicht tun. Nein und weggehen. Aber lass mal ein Gedankenspiel zu. Was, wenn ich jetzt diese Frau attraktiv finde oder diesen Mann, dann denke ich, ja, gehe ich ein bisschen näher zu der Person, berühre sie leicht, wir kommen ins Gespräch, wir gehen vielleicht mal was essen, wir trinken ein Glas Wein, zwei, drei, die Flasche, der Widerstand wird weniger, sie lädt mich zu sich nach Hause ein. Ja, ist mal so eine Gelegenheit, wird ja niemand merken. Ich finde es noch ganz cool mit dieser Frau. Irgendwann merke ich, ich möchte lieber mit der zusammen sein. Ich gehe nach Hause zu meiner Frau, sage, du, ich habe eine knackigere gefunden. Ich möchte mit der zusammen sein. Das Haus kannst du behalten. Ja, ich muss es auch meinen Kindern sagen. Die Älteste, die Lucy, die würde mich mit bösen Augen ansehen. Ihr kennt sie jetzt nicht, aber die kann richtig böse schauen. Die würde mich beschimpfen. Der Sohn, der hätte wässrige Augen. Der würde ins Zimmer gehen. Der würde es mit sich selber ausmachen. Und die Jüngste, die würde gerne etwas sagen. Sie könnte nicht, weil sie die Worte nicht findet. Dann bricht es mir durchs Herz. Spätestens dann bricht es mir das Herz. Und dann weiß ich, warum ich Nein sage. Weil ich nicht das alles aufs Spiel setzen möchte, was wir Schönes miteinander aufgebaut haben. Und dann gehe ich aus dem Weg. Und da bleibe ich nicht bei den Flirts und bei dieser Türe. Dann lasse ich mich nicht darauf ein, weil ich weiß, warum ich Nein sage. Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Ja, dieses in Gedanken durchspielen. Das Prinzip der gesunden Ehe heißt eben Treue. Und es geht immer wieder zurück zu dieser Quelle. Lesen wir weiter, Vers 15. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Wasser, das aus deinem eigenen Brunnen kommt, soll an deine Quellen etwa nach draußen fließen und sich auf öffentlichen Plätzen ergießen? Sie sind doch ganz allein für dich bestimmt und nicht für die Fremde. Deine Quelle soll gesegnet sein. Freu dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Sie ist liebenswert, wie ein Reh und anmutig wie eine Gazelle. Ihre Brüste sollen dir immer Lust und Freude bereiten. Lass dich von ihrer Liebe immer wieder in den Bann ziehen. Wie im Hohen Lied wieder, dieselbe Sprache. Die Quelle bezieht sich auf die Sexualität, die nicht in außerehelichem Geschlechtsverkehr vergossen werden soll, sondern in der Ehe. Sie soll Lust und Freude bereiten. Denk mal an deine Anfänge zurück. Weißt du noch, wie du nicht am Partner vorbeigehen konntest, ohne dass du ihn noch kurz irgendwie berührst, oder? So dieses Zärtliche in den Nacken küssen oder das komische Zuflüstern, das findet nur ihr zwei lustig. So komisches Zeugs wie danke für das Diner, Madame, ich freue mich auf den Dessert danach. Und so komisches Zeugs und niemand findet es lustig, aber ihr zwei findet es wahnsinnig lustig, oder? Mach deine Ehe affärendicht. Arbeite an dem. Natürlich geht es nicht immer um Sexualität, aber bei Affären geht es nun mal um Sexualität. Ich meine, wer hat in einer gesunden Ehe überhaupt die Hosen an? Niemand, ist doch klar. Hoffentlich nicht. Sex ist wie Feuer. Das brennt, das ist warm. Natürlich kann man sich die Finger verbrennen, schon klar. Es ist unglaublich intim. Aber darum ist es ja wichtig, mit dem Partner über solche Sachen zu sprechen. Und es gibt im Verlauf der Ehe viel Zeit, sich da zu entwickeln. Es ist ja noch kein himmlischer Liebhaber vom Himmel gefallen, vielleicht vom Bett, aber nicht vom Himmel, oder? Ja, da kann man lachen dabei, kann man lernen, man kann darüber sprechen. Und ich bin mir bewusst, dass die Sexualität sich im Laufe der Ehejahre verändert. Eben am Anfang kannst du die Finger nicht vom Partner lassen. Dann kommen vielleicht Kinder. Dann bist du ausgesaugt, ausgetatscht, hast du genug Berührung gehabt, bist müde. Irgendwann werden die Kinder älter, auch nicht einfacher, intime Momente zu finden. Und ja, der Lauf der Zeit, die rosa Brille, längst schon weg. Die Waden sind nicht mehr so knackig wie am Anfang, dafür knacken die Knie, oder? Und wie das weitergeht, ich weiß es nicht. Aber ich spreche auch mit älteren Männern darüber, einfach darüber, um mich vorzubereiten, um das auch, das nicht einfach zum heißen Eisen zu machen. Ich weiß von einigen Ehepaaren aus unseren Kirchen, die haben die Sexualität aufgegeben in ihrer Beziehung. Ich spreche jetzt nicht von alten Menschen. Und das ist nicht gut. Sie sagen einfach zu viel Enttäuschung, zu viel ungestillte Bedürfnis, zu viel Probleme. Aber das ist nicht gut für eine Ehe. Es ist gefährlich. Es ist nicht das, was Gott sich ausgedacht hat. Und ich sage das alles, weil die guten menschlichen Bedürfnisse nach eben Aufmerksamkeit, nach Abenteuer, nach dieser Sexualität besser die Sachen in der Ehe gestillt werden als außerhalb. Paulus äußert sich auch darüber in einem viel missbrauchten Vers, wo er sagt, wegen der Gefahr sexueller Unmoral, wegen Affären, soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Und so kann man das viel besser verstehen. Also ich weiß schon, eine komische Predigt heute Morgen. Verzeiht mir, ich gehe ja dann wieder zurück nach Zürich, seid ihr mich los. Aber ich will nicht gegen etwas sprechen wie Sexualität vor der Ehe oder so. Ich will für etwas sprechen, für eine gute Sexualität in den Ehen. Ich will für etwas sein. Und ich wünsche mir, dass Gott da auf diesem Gebiet ganz viel Heilung schenkt, bei uns, in unserem Umfeld, Wiederherstellung, dass Gott uns das schenken möchte. Das ist mein Wunsch. Und ich gebe euch auch Hausaufgaben mit, zwei, die Spaß machen. Das erste ist, lest doch diese Kapitel wirklich zusammen heute Nachmittag. Auch 6 und 7, also 5 bis 7 aus den Sprüchen. Wenn ihr alleine seid, lest es für euch durch, dass ihr besonnen handeln könnt. Was Gott uns dazu sagt. Wenn ihr ein Ehepaar seid, dann lest doch miteinander. Lest einander vor und sprecht darüber, was eure Bedürfnisse sind in eurer Beziehung. Und zwar ganz offen und ehrlich, so ehrlich wie geht. Sonst könnt ihr ein Bina-Maya-Film schauen, wie das nicht geht. Wäre schade. Sprecht offen darüber. Und das Zweite gilt jetzt für die Eheleute. Kneif heute Nachmittag mal deinen Partner irgendwie in die Seite. Und dann schau mal, was passiert. Und das macht sicher Spaß. Ja, das wird sicher ein toller Nachmittag. Pflegt eure Sexualität. Wie auch immer. Das ist eine gute Hausaufgabe. Ja? Vielleicht glaubst du wirklich, dass das Gras grüner wächst auf der anderen Zaunseite. Aber da muss ich dir sagen, das Gras wächst immer dort grüner, wo es eben bewässert wird. Und deshalb haben wir heute Morgen darüber gesprochen. Letzte Folie. Ich möchte abschließen mit diesem Vers 20 aus unserem Kapitel. Warum also willst du, mein Sohn, dich auf ein Abenteuer mit einer fremden Frau einlassen und dich einer Unbekannten in die Arme werfen? Warum also willst du, meine Tochter, dich auf ein Abenteuer mit einem fremden Mann einlassen und dich einem Unbekannten in die Arme werfen? Gott sagt, das lohnt sich nicht. Ich hoffe, du kannst ihm vertrauen. Und dann wirst du auch sehr viel Segen erleben. Amen. Wir beten zusammen. Lasst uns doch aufstehen zum Gebet. Und ich möchte euch mit diesem Thema vielleicht nicht ganz alleine lassen. Ich nehme mir gerne Zeit, wenn jemand darüber sprechen möchte, bin ich am Schluss da vorne nach dem Gottesdienst. Und dann könnt ihr euch segnen lassen als Ehepaar, wenn ihr das möchtet. Es muss nichts vorgefallen sein. Erbieten wir den Segen. Oder ihr könnt auch was bekennen, wie ihr wollt. Ich bin einfach da. Also, lasst uns beten. Großer Gott, wir stehen vor dir mit einem ganz komischen Thema. Ein Thema, das in der Welt irgendwie normal ist, dass alle Leute darüber sprechen und auch schlechte Sachen einfach so öffentlich gemacht werden, wie dieser Werbeslogan, gönn dir eine Affäre. Aber du hast uns etwas ganz anderes hinterlassen. Du hast uns eine gesunde Idee hinterlassen zwischen Mann und Frau. Und du hast diese Ehe gemacht und diese Treue, die da reingehört und auch diese Sexualität, die du geschenkt hast, Mann und Frau. Und Herr, wir wollen dir vertrauen, dass wir gesegnet sind, wenn wir treu bleiben. Und dass unsere Bedürfnisse gestillt werden können, wenn wir treu bleiben. Aber du siehst auch, dass da viel Anfechtung ist. Und du siehst Menschen, wo genau da gestolpert sind. Gestolpert, dass Sachen passiert sind im Leben, die nicht gewollt sind. Aber es ist passiert. Und dann bitten wir dich, dass du Wiederherstellung schenkst. Dass du Sünde vergibst und dass du es ans Kreuz genommen hast und dass Wiederherstellung und Heilung geschieht. Dass Krankheiten weggenommen werden, weil Heilung geschieht. Und dass du deine Hand in die Wunde legst. Das bitte ich für die Paare, die da sind, wo auch Spannungen haben in ihrer Beziehung, wo es nicht mehr so ist, wie es sein sollte, dass sie jetzt gesegnet werden. Dass sie über das sprechen können. Dass du ans Licht bringen kannst, was nicht gut ist. Auch im Sinne der Pornografie und alles, was da ist, was zerstörerisch ist, dass das ans Licht kommen kann und dann dürfen wir dir und kann ich dir Vergebung zusprechen, weil Jesus hat es getragen. Deine Schuld und deine Krankheit. Dir allein, Gott, geben wir die Ehre und bitten dich jetzt, dass du mit deinem Geist uns ganz nah bist und heilend eingreifst. Amen.